Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des YouTube-Kanals IT Asset Management and More, präsentiert von IT Skunkworks. Ja. Ich sitze jetzt mittlerweile hier in Okayama im Hotelzimmer. Das Plenary Meeting jetzt der ISO ist soweit beendet. Die letzten Konferenztermine liegen hinter mir. Und ich dachte, ich ziehe mal so ein bisschen so ein Fazit aus den vergangenen drei Tagen. Es gab sicherlich viele Themen, aber ein Thema hat sicherlich auch so ein bisschen die Diskussion dominiert. Und zwar steht die ISO IEC 1977-1, also die Norm für IT Asset Management, kurz vor einer Aktualisierung. Das wird sicherlich noch einige Monate dauern. Ich gehe auch davon aus, dass wahrscheinlich die Fourth Edition, also sozusagen die vierte Variante dann dieser Norm, erst im Laufe des nächsten Jahres veröffentlicht wird. Ja, Ron Brill, der das Ganze dann eben auch vorgestellt hat, hat im Rahmen der Diskussion unter anderem darauf hingewiesen, dass man versuchen wird, die ISO-Norm viel stärker eben an das Framework von FinOps auszurichten oder das Ganze so ein bisschen zu synchronisieren. Finde ich absolut richtig, kann ich direkt schon vorausschicken, denn am Ende, und das war ein Kommentar dann von einem der Teilnehmer, ist das nicht eigentlich IT Asset Management für die Cloud? Ich sehe das eigentlich genauso und ich habe immer mir gedacht, warum, versucht man da jetzt gerade irgendwie so das so auseinander zu dividieren? Ich meine, jetzt gibt es eben ganz klar den Auftrag in Richtung der Working Group bei der Aktualisierung eben dieses Standards, dann die, nennen wir es mal, vielleicht eben die Dinge, die momentan im Rahmen von FinOps hier und da noch anders gemacht werden, also wirklich die Frage anders, ich möchte das ganz bewusst mal mit einem Fragezeichen versehen, aber dass man darauf eben auch entsprechend in der ISO-Norm mit eingeht, also beispielsweise dort eben bestimmte Attribute, die FinOps mitführt, wenn es um eben Definition von Prozessen oder um Ergebnisse geht, dass die auch in der ISO-Norm mit enthalten sind. Außerdem, dass man sich so ein bisschen wegbewegt von dieser Tier-Logik, die es eben in der ISO-Norm gibt, hin zu den eher drei großen Prozessgruppen innerhalb der FinOps, also den Prozessgruppen Inform, Optimize, Operate. Muss ich auch sagen, finde ich viel praxisnäher als das, was dann eben in der ISO da letztendlich über die drei Tiers beginnt, eben mit Trustworthy Data, Lifecycle Integration, Optimization dann entsprechend versucht wird zu transportieren. Ja, und das wirkt ja auch immer so ein bisschen so, als, ne, ich meine, klar, man braucht immer erstmal Daten, um überhaupt dann irgendwelche Prozesse zum Laufen zu bekommen oder Entscheidungen zu treffen. Und insofern ist das sicherlich essentiell und ich könnte jetzt auch sagen, dass natürlich Inform letztendlich auch das Thema beispielsweise Trustworthy Data so in gewisser Weise als Basis hat, aber da geht es eben unter anderem schon direkt darum, dann eben mit eingesammelten Daten dann entsprechend eben auch Entscheidungsträger im Unternehmen zu versorgen, um bestimmte Prozesse damit zu beschleunigen. Also da, wie gesagt, das ist für mich viel prozessnäher oder viel näher an der Realität als wie die oder als die IT Asset Management nun das momentan definiert. Und in dem Zusammenhang ist unter anderem eben auch geplant, dann in Summe, da wird es dann eben spannend, 29 IT Asset Management Prozesse dann in der Norm mit abzubilden, die sich dann in verschiedenen Gruppen wiederfinden, also von Asset Data Visibility und Availability, und da fallen dann so Sachen drunter wie Discovery and Inventory, Normalization, Purchase Transaction Details, Entitlement Ownership, Metering Usage, Demand Forecast, ja. Dann die nächste Gruppe Asset Analysis, ja, Spend and Entitlement, Consumption and Usage, Current and Future Needs and Demand, Environmental Sustainability, da wird es ja nochmal den neuen Standard geben, Risk and Opportunity, ja. Dann Financial and Business Management, das ist sozusagen dieser ganze Block zu Inform, und dann eben im Bereich Optimize, das ist sozusagen der nächste Prozessblock, wie gesagt, das so ein bisschen eben in Anlehnung oder Übernahme der Ansätze aus FinOps, da gibt es dann eben dieses Thema Asset Rightsizing, ja, Spend and Entitlement, Consumption and Usage, Contractual Terms, Environmental Impact, auch da nochmal so ein bisschen in Richtung, ja, Sustainability. Und dann gibt es eben den Bereich Operate, und da gibt es auch noch mehrere Prozesse und eine Prozessgruppe, nämlich Asset Lifecycle Management mit den Punkten Request and Approval, Development and Release, Procurement and Allocation, Deployment and Provisioning, Monitoring and Maintenance, Deprovisioning and Disposal, also wie gesagt, der gesamte Lifecycle, ne? Also sozusagen von der Bedarfsfeststellung hin bis irgendwann zur Ausmusterung, und dann aber noch ergänzend eben Audit Management, Contract and Renewal Management, Vendor Management, Tool and Automation Management, Data Quality Management, Security Management, IT Service Management. Also da ist natürlich eben jetzt sozusagen ein Zusammenrücken erkennbar. Aber es war halt eine ganz spannende Diskussion, weil ich glaube eigentlich auch, wie die ISO 19770 jetzt schon aufgestellt ist, würde sie auch genauso gut auf Cloud passen. Ja, natürlich hat die ISO ein paar Herausforderungen. Ich habe natürlich auch mal so die ketzerische Frage gestellt, was könnten wir denn tun, um beispielsweise etwas agiler auch solche Standards dann nach außen zu tragen, auch Inhalte innerhalb dieser Standards dynamischer zu gestalten, also was weiß ich, beispielsweise eben so eher eine Art generische Prozessbeschreibung in den Standard zu legen, also klassisch eben nach dem Deming Wheel, ne, Plan, Do, Check, Act, dass man natürlich dort wesentliche Parameter oder Vorgaben, Kontrollen definiert, ja, aber dann beispielsweise im Sinne einer praktischen Umsetzung Beispiele, Bezüge zu bestimmten Technologien etc. in einer Anlage veröffentlicht, die im Bedarfsfall einfach auch ausgetauscht werden kann, ist leider nicht so einfach möglich. Also da ist die ISO tatsächlich, ich sage jetzt mal eben, nicht wirklich agil. Ja, Punkt, Ausrufezeichen. Ja. Und FinOps, ich glaube, die haben einfach, ich sage mal für sich, vor ein paar Jahren eben gesagt, gibt es den Bedarf, sich eben mit dem Thema Cloud Spend auseinanderzusetzen. Und dafür sind dann eben, tatsächlich Prozesse definiert worden, um möglichst das Maximum aus einer Investition in Richtung Cloud Services dann herauszuholen. Ja? Also den maximalen Return on Invest. Oder eben Cloud Services zu identifizieren, die möglichst die Bottomline eines Unternehmens dann positiv beeinflussen, im Sinne von, ja, damit kann ich eben auch Digitalisierungsinitiativen vorantreiben, oder wenn dann eben irgendwelche Investitionen in die Cloud getätigt wurden, dass natürlich wirklich diese Investments, und denken wir mal beispielsweise an sowas wie ein Azure Commitment, maximal ausgeschöpft werden oder eben nach Prüfung von bestimmten Nutzungen, ja, im Neudeutsch Utilization, dass man dann eben überlegt, beispielsweise eben auch ein paar Sachen zurückzufahren, andere Services zu nutzen, letztendlich Budgets hin und her zu shiften. Das ist FinOps. Ne? Also wie gesagt, insofern haben die eben auch letztendlich als, nennen wir es mal so, als Synonym mit sich so Cloud Financial Management, Cloud Financial Engineering, Cloud Cost Management, Cloud Optimization, ja, oder Cloud Financial Optimization. alles fair, aber theoretisch, ne, und eigentlich auch praktisch, ist das jetzt nicht so weit weg vom IT Asset Management. Na, worum geht es denn bei IT Asset Management? Nämlich den maximalen Nutzen aus einem Investment in ein IT Asset zu realisieren, unter absoluter Minimierung von Risiken, die bei der Nutzung von Assets eben auch letztendlich zu berücksichtigen sind. Ja. Und natürlich hat IT Asset Management oder die Norm in der Vergangenheit extrem stark dann auf das Thema Software License Compliance oder Lizenz Compliance gesetzt, wo ich dann auch immer wieder sage, so richtig spannend ist dieses Thema. Ja, es ist natürlich spannend, aber eigentlich im Sinne des gesamten Spektrums von IT Asset Management ist das irgendwas so im 5% und kleiner Bereich, ne? Wenn es um das Thema Lizenz Compliance geht. Wir reden ja von Hardware Assets, Software Assets, ja. Wir reden über Beschaffungsprozesse, Bedarfsfeststellungsprozesse, Change Prozesse, ich sage jetzt mal Monitoring Prozesse und so weiter und so fort. Und irgendwann gibt es natürlich auch sowas wie eine Art Compliance Prozess, aber Compliance dann vielleicht mehr im Sinne von, haben sich die Leute eben oder haben sich die verschiedenen Personen innerhalb einer Organisation dann eben an die Richtlinien gehalten, wenn es darum geht, wer darf was kaufen, wer entscheidet, was gekauft wird, wer hat am Ende eben dokumentiert, dass die Assets dann auch im Unternehmen angekommen sind, wer sorgt beispielsweise eben auch für eine vernünftige Abschreibung oder für eine interne Kostenallokation. Nochmal, wo ist jetzt der Riesenunterschied zum Thema Cloud? Weil, ne, natürlich auch Cloud-Services in der Definition von IT-Assets auch schon längst mit in der Norm enthalten sind. Ja? Also gibt es einen entsprechenden Annex innerhalb der Norm und dann sind da so verschiedene Asset-Typen dargestellt und da gehören eben auch Cloud-Services mit dazu. Ja? Da könnte man natürlich jetzt trefflich drüber streiten, dass es ja in dem Sinne kein Asset ist, weil Assets sind irgendwie nur Dinge, die man eben kauft, die irgendwie Geld kosten und dann muss ich eben am Ende diesen Lebenszyklus dieses Assets irgendwo nachhalten. Ja, okay. Ja, ich meine, das ist natürlich beim Cloud-Service in der Form nicht unbedingt jetzt aus Sicht des Anwenders etwas, was dann unbedingt im Vordergrund steht, sondern dann geht es mehr darum, den richtigen Dienstleister zu finden, ne? Dann eben einen vernünftigen Vertrag abzuschließen, die Services zu beziehen und sicher zu gehen, dass man auch wirklich, ich sag mal, die Dinge nutzt eben, die man dort gekauft hat. Wenn man davon weniger nutzt, logischerweise Sachen dann eben korrigiert, ne? Was weiß ich, eine kleinere Lizenz, weniger Geld und so weiter und so fort. Oder das heißt Subskription, ne? Wir reden ja eben nicht mehr über Lizenzen in dem Sinne. Aber ich könnte auch hingehen und einfach eben sagen, mein Gott, na, dann ist das eben eigentlich das Gleiche. Das Gegenargument, was in einem Rahmen dieser Diskussion aufgebracht wurde, wäre ja eben trotzdem, dass IT Asset Management eher so auf so ja, etwas langfristige Prüfprozesse abstellt und dann immer mal wieder, vielleicht einmal im Jahr, irgendwie sowas produziert wie eine Lizenzbilanz. Da habe ich eben eine ganz andere Meinung dazu, weil ich glaube tatsächlich, wenn ich IT Asset Management richtig mache, dann habe ich auch durchaus ein sehr dynamisches Datenmanagement. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, das muss alles in Echtzeit geschehen, weil das war dann sozusagen das Argument, warum FinOps dann doch anders ist als IT Asset Management, weil da wurde wohl gerade groß diskutiert, auch in der FinOps Foundation, dass man dann eben fast schon in Echtzeit irgendwie sieht, wie dort, ich sage jetzt mal, sich die Cloud Consumption ändert. Und da habe ich dann erstmal kurz gesagt, ey, Moment mal kurz, Pause, ne? Ist ja alles fein. Man kann, ich sage jetzt mal, sich Daten in Echtzeit anschauen. Ja, was heißt Echtzeit? Ne? Also das ist ja immer noch eine Frage. Also bis bei uns auch so eine Information im Gehirn verarbeitet ist, dann ist ja schon längst wieder die eine oder andere Sekunde verstrichen. Ne? Und dann gucke ich gegebenenfalls schon wieder auf neue Daten. Also es ist für mich immer die Frage, was ist denn beispielsweise dann der Mehrwert, wenn jetzt FinOps sich wirklich hinstellt und sagt, also der wesentliche Unterschied ist, dass wir viel dynamischer sind im Sinne des Datenmanagements, dann sage ich immer nochmal, das ist nirgendwo in der ISO-Norm festgelegt, dass man sich dann immer nur einmal im Monat mit seinen Lizenz- oder Subskriptionsbeständen auseinandersetzt oder mit seinen Nutzungen. Das kann ich auch, wenn ich das unbedingt will, ne, dann kann ich natürlich die Scanner konfigurieren und weiß der Geier was, ne, dass sie da im Falle eines Falles im Minutentakt scannen. Ne, oder was weiß ich, eben was jede denkbare Änderung dann an irgendeinen zentralen Service zurückmelden, ne, um dann fast schon wirklich eben in Echtzeit auch zu zeigen, dass jetzt mal wieder dieses Produkt gestartet wurde oder der Service, die Software, ne, und so weiter. Ja. Ist ja okay. Ja, nochmal, also man kann viele Dinge dynamisieren, aber ich stelle jetzt nochmal die Sinnfrage, welchen Mehrwert hat es, wenn ich in Echtzeit sehe, wie sich Nutzungen in der Cloud verändern? Ich könnte jetzt argumentieren, ja, das kann ich aber im Übrigen auch immer noch für Sachen machen, die on-premise laufen, dass es eigentlich nur dann einen echten Mehrwert hätte, immer kürzere Zyklen zwischen verschiedenen Messzeitpunkten zu haben oder immer kürzere Abstände zwischen Messzeitpunkten oder eben kürzere Zyklen, ja, wenn ich denn in der Lage bin, dann die Erkenntnis daraus möglichst auch in der gleichen Geschwindigkeit, ja, oder sagen wir in der gleichen Zeitspanne, wie dann eben solche Daten aufgenommen werden, dann auch in irgendwelche Handlungen, Korrekturmaßnahmen umzusetzen. Ja. Und da muss ich jetzt schon mal sagen, ich kenne wenige, und jetzt muss man ja schon sagen, also nochmal, wenn ich jetzt überlege, ich als Mensch müsste das jetzt machen, also ich müsste jetzt entweder in irgendeine Softwareverteilung gehen oder in eine Paketierungslösung und dann sagen, pass auf, irgendwie, oder auf eine Cloud-Administrationsplattform, meinetwegen eben von Microsoft, ja, wenn es um die Online-Services geht, wie Exchange Online und so weiter und so fort, ja, da gibt es ja eben auch letztendlich dann meinen Tenant, über den ich unter anderem eben auch Subskriptionen zuweisen kann und dann kriege ich eben entweder als User ein M365, E3, E5 oder was auch immer und dann kann ich natürlich noch Einzelservices zuweisen etc., dass ich dann sage, okay, ja, dieser User, der hat jetzt eben nicht genutzt und deswegen nehme ich ihm die Subskription weg. Also man merkt schon an dem Beispiel, das ich jetzt gewählt habe, das ist ja nichts, was am Ende in einem Prozess münden wird, wo jetzt irgendwie wirklich im Millisekundentakt Subskriptionen zugewiesen oder wieder entzogen werden. Das macht doch kein Unternehmen. Ja. Okay, vielleicht ist, jetzt könnte man als Gegenargument bringen und bin ja sozusagen hier the voice of reason auch. Ja. Ja, was ist denn aber jetzt mit solchen Sachen wie zum Beispiel eben Workloads, die dann eben auf so einem Hyperscaler laufen, ne? In Azure, Google Cloud und AWS. Okay, fairer Punkt. Also da habe ich natürlich auch meine virtuellen Serverinstanzen, die dort entsprechend laufen, wenn es sich denn um sowas handelt, eben wie Infrastructure as a Service. Und da könnte ich ja jetzt hingehen und sagen, wenn ich also feststelle, dass ein Server zu groß dimensioniert ist, ja, was weiß ich, ne? Der hat dann eben irgendwie gerade eine Last von nur 20%, ja, und ich habe das vielleicht als wesentliches Kriterium definiert, um dann in ein anderes Template zu wechseln. Ich meine, so beliebig skalierbar sind dann eben diese Ressourcen auch nicht. Da gibt es immer standardisierte Templates. Dann könnte ich ja theoretisch auch dann auf diese Hyperscaler-Administrations-Oberfläche dann zugreifen und dann sagen, okay, jetzt verschiebe ich dann sozusagen oder ich rekonfiguriere diese virtuelle Maschine und gebe.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Sehr ein anderes Template, ja. Und dann im Hintergrund, da muss ich jetzt eigentlich nicht viel machen. Das macht dann am Ende eben sozusagen im Hintergrund so eine Art Provisionierungsprozess vom Hyperscaler selber, ja. Okay. Aber selbst dann, ja, also es liegt dann zwischen diesem, ich schaue auf Informationen, ja, real-time, und ich habe es jetzt wirklich im System geändert. Doch auch mindestens Minuten, wenn nicht gar Stunden. Und hier kommt ja noch was ganz anderes zum Tragen. Typischerweise, ja, sind solche Änderungen an solchen Systemen, gerade im Serverumfeld, nichts, was einem einfach mal so umgesetzt werden kann. Ich komme gleich noch zu einer Option, wo man das vielleicht beschleunigen könnte. Aber normalerweise sind das alles Change Requests. Ja? Da könnte ich jetzt sagen, das ist ein Standard-Change. Und ein Standard-Change, nichtsdestotrotz ist es heute nicht unüblich, dass dann in Unternehmen so ein Standard-Change zu bewerten ist. Durch, ich sag jetzt mal, ne, Architektur, durch Security, durch IT-Betrieb, durch, im Falle eines Falles, eben Compliance, Datenschutz. Ja? Vielleicht sogar in Deutschland noch durch den Betriebsrat, was weiß ich. Ja. Und die müssen alle auch noch am Ende, ich sage jetzt mal, diese Veränderungen bewerten, ihr Feedback dazu geben. Da kann es sein, dass dann irgendeiner ein Bedenken hat. Das wird dann zurückgespielt. Dann muss man erstmal erklären, warum dann dieser Change sinnvoll ist. Ja, und dass dann eben vielleicht auch auf dem Weg das Bedenken ausgeräumt werden kann. Ey, das passiert doch nicht im Echtzeit. Ja, da liegen im Falle eines Falles, ja, also gerade wenn dann noch Betriebsräte mit einzubeziehen sind. Es ist heute nicht ungewöhnlich, dass dann eben so ein IT-Board vom Betriebsrat, ja, dass die sich dann eben auch nur aller Wochen treffen, ja. Und wenn ich bis dahin warten muss, dass ich am Ende eine Freigabe für eine Änderung in der Cloud bekomme, ja, ja, dann aber herzlichen Glückwunsch, ne? Dann, bis dahin ist vielleicht schon die Welt ganz anders. Ja? Also da ist so viel Wasser bei mir zumindest in Köln den Rhein runtergeflossen, da kennst du den Rhein nicht wieder. Ne? Also da stelle ich nochmal die Frage, wozu braucht es dann also Echtzeitinformationen, wenn das eben das einzige Kriterium ist, was dann am Ende den Unterschied ausmachen soll zwischen FinOps und IT Asset Management, dann mache ich da ein extrem dickes Fragezeichen dahinter. Gleichwohl ist das natürlich durchaus spannend, eben möglichst viele Messpunkte zu haben, ja, also historische Messpunkte, um dann auf Basis von diesen Daten, ich sage es mal sowas wie Muster zu erkennen, also darüber dann auch eine Logik laufen zu lassen oder erstmal analysieren und dann eben, sagen wir, irgendwie so ein paar Korrelationen zu erkennen. Da muss man aufpassen, ne, dass bis hin vielleicht eben zu einer gewissen Kausalität, das ist ja eigentlich das viel Wichtigere, dass man einfach nicht nur sagt, immer wenn dann irgendwo, ich sage jetzt mal, links was passiert, entsteht rechts irgendwie das und das Ergebnis oder verändert sich, ich sage jetzt mal, die Utilization, die Nutzung so oder so. Ne? Also das ist jetzt erstmal, wenn man so will, erstmal eher so auf dieser Ebene eben Korrelation, ne? Also Mustererkennung, wo ich sage also, immer wenn bestimmte Veränderungen eintreten, ergibt sich dann eben ein konkretes Ergebnis und das könnte ich natürlich dann zumindest mal nutzen, kritisch hinterfragen und könnte das dann eben in eine, ja, ich sage jetzt mal, in eine gewisse Logik überführen, die ich dann anwende, um zum Beispiel dann eben so eine Art Vorhersage, also so eine Art Forecast zu machen, um zu sagen, naja, wenn ich jetzt weiß, über die letzten so und so viele Monate haben wir immer gesehen, dass, was weiß ich, zum Monatswechsel gibt es eine Lastspitze, in der Mitte des Monats geht die Nutzung massiv zurück und so weiter und so fort, dann könnte ich natürlich jetzt sagen, okay, daraufhin werde ich jetzt einen Prozess etablieren, um entweder, ich sage es mal, das System bis zur erwartenden Lastspitze runter zu konfigurieren oder hoch zu konfigurieren, ja, damit ich eben den Betrieb sicherstelle, aber eben trotzdem die Kosten in einem vernünftigen Niveau halte. Ja. Okay, aber wir reden dann eben immer noch über einen Change. Und jetzt könnte ich mir natürlich eins überlegen. Lassen wir mal diese ganzen von mir gerade genannten und teilweise extrem bürokratischen Prozesse in Unternehmen außen vor, weil ich meine Gott, Softwareentwicklung ist mittlerweile agil und irgendwie ist ja alles agil und FinOps ist agil. Wenn man sich dann mal eben solche Prozesse anschaut, wie solche Änderungen umgesetzt werden, also wenn ich wirklich sage, ich muss da irgendwie ein System hoch oder runter skalieren, ein System aktivieren, deaktivieren, ja, ich meine im Bereich Softwareentwicklung, da wird ja mal schnell irgendwie eine Maschine hochgefahren, ja. Alles okay. Oder wenn ich dann natürlich irgendwie ein Dienstleister bin, der dann irgendwie so einen Workload-Balancer im Hintergrund braucht, um eben sicherzustellen, dass die Service-Level eingehalten werden im Sinne von Verfügbarkeit oder Elastizität eines Systems und deswegen wird mal so ein bisschen mehr Speicher reingepustet und da ein bisschen weniger. Alles fairer Punkt. Ne? Das sind aber eher die Dienstleister, die dann solche Services den Kunden bereitstellen, von denen ich jetzt gerade spreche, die ja dann sich überlegen, brauche ich jetzt noch eben eine virtuelle Maschine oder nicht? Ne? Aber selbst wenn man eben diese Prozesse außen vor lässt, die eben im Sinne der Bürokratie ja jetzt eben bei vielen Unternehmen eigentlich erstmal einzuhalten wären, und wie gesagt, dann rede ich über mindestens Stunden, ja, also ich meine, ich kann jetzt keinen Emergency Change anfordern, den kriege ich normalerweise in 24 Stunden durch, aber das muss wirklich was absolut Kritisches sein und nicht sowas wie, ich habe da mal festgestellt, wir können irgendwie 5,50 € sparen, wenn ich jetzt die Instanz kleiner mache, ja, dann brauche ich irgendetwas, was ich vor abgestimmt habe, wo man sagt, pass auf, wir dürfen uns innerhalb eines bestimmten Korridors, und das hat dann eben Security schon abgenickt, Betrieb abgenickt, der Betriebsrat abgenickt und alle, die irgendwo ja so als eben Stakeholder oder eben Functional Approver, also die, die eigentlich dann eben die entsprechende Verantwortung oder Rolle innehaben, dort solche Änderungen zu bewerten und eben auch gegebenenfalls abzulehnen oder im besten Falle freizugeben, ne? Dass ich mit denen schon abgestimmt habe, dass man sich in einem bestimmten Korridor bewegen darf, ja, um eben Dinge anzupassen, ne? Was weiß ich nochmal, eben ein bisschen mehr CPU, ein bisschen weniger CPU, das System vielleicht ja auch so runterfahren und wieder hochfahren, den Datenstrom einzugrenzen oder eben wieder ein bisschen breiter zu machen, User zu aktivieren, zu deaktivieren. Naja, ich meine, aber ich muss also sehr klar erstmal Spielregeln definieren, in denen sich dann eine solche Veränderung abspielen kann, ja. Und dann, ne, damit das dann eben auch wirklich möglichst effizient funktioniert, bräuchte ich auch noch ein Tool, was mir bei dieser Umsetzung hilft. Weil wenn ich das versuche, jetzt alles dann auch in dieser vielleicht dann etwas stärkeren Dynamik nachzuhalten, ich sehe jetzt beispielsweise, jetzt gibt es eine Lastspitze, jetzt muss ich also sehr schnell reagieren, ja, ich muss jetzt also, ich glaube, nach unten korrigieren, das ist nicht so kritisch, wäre ja viel schlimmer, wenn jetzt eben festgestellt wird, wir haben uns gerade total optimiert, ja, die Instanz ist jetzt auf dem kleinsten verfügbaren Template, peng, ne, plötzlich geht die Nutzung hoch, warum auch immer, ja, und plötzlich ist die Instanz kurz vorm Zusammenbrechen, also ich muss da jetzt was nachschieben, ich muss, was weiß ich, auf ein größeres Template wechseln, etc., ne, wenn ich dann eben nicht schnell reagiere und durch die ganzen Prozesse durch muss, dann habe ich ein Problem, also man kann es ja auch zu Tode optimieren, ne, aber lange Rede, kurzer Sinn, egal wie ich es dann halt anstelle, ne, um dynamisch zu sein, bräuchte ich aber auf jeden Fall irgendetwas Technisches, was mir hilft, diese Änderung umzusetzen. Also ich brauche sowas wie ein Tool. Ja? Weil wenn ich, wie gesagt, selbst per Hand mache, ja, und ich hätte vorher die Freigabe schon eben mir vorab eingeholt, weil ich mich eben in diesem definierten, vorher geprüften und freigegebenen, mit Blut unterschriebenen Korridor bewege, ja, also in diesem Spielfeld, ja, muss es trotzdem irgendeiner machen. Ja? Und nochmal, so eine Änderung ist eben zwar vielleicht hier und da mit ein bisschen Klick und Klick, aber bitte immer dran denken, das ist trotzdem vielleicht nicht so schnell gemacht, weil, ne, die Person muss gerade mal zum Mittagessen, ne, ist krank, im Urlaub. Ich meine, nochmal, ich meine, am Ende gibt's da jetzt auch nicht gefühlt 100 Leute, die nichts anderes machen, als wie in so einem Leitstand, eben auf die aktuelle Nutzung schauen und dann irgendwie mit viel, viel Klicki-Klicki, jetzt dann eben die Änderung umsetzen. Also nochmal, was brauchst? Es braucht ein Tool. Und solche Tools gibt's eigentlich gar nicht so viele. Also ich sag jetzt mal im Bereich, ja, sag mal so klassisches SaaS. Ja, ich sag mal so, eigentlich so echtes Provisionieren in Richtung dann eben Subskriptionszuweisung gibt es schon, aber das ist mehr so, dass diese Tools heute aufzeigen, dass da ein Gap ist oder dass da eben eine Unternutzung vorliegt und die Möglichkeit bieten, dann per Klick oder wie auch immer diese Änderung umzusetzen. Na, da ist aber noch nicht wirklich so, ich sag jetzt mal so, Mustererkennung schon mit eingebracht in diese Lösung. Ne? Also das bewegt sich schon so ein bisschen in diese Richtung. Okay, aber da reden wir von Software as a Service. Ne? Ist vielleicht auch nicht ganz so kritisch, wenn ich meinem User aus Versehen dann seine Subskription entziehe, der am nächsten Tag versucht, sich dann mit dem System oder mit dem Service zu verbinden und eine Fehlermeldung bekommt, ja, ihr Account wurde deaktiviert, macht halt ein Ticket auf. Ne? Im besten Fall ist das Ding, wenn es vor allen Dingen dann über einen Self-Service-Prozess geregelt ist, innerhalb von einer Stunde wieder verfügbar. Aber es führt trotzdem zu einer Prozessunterbrechung, also auch nicht gut. Aber nochmal, Software as a Service vielleicht nicht so problematisch, aber im Bereich Server, wo da momentan ja auch fast so mit das meiste Geld reingeht, ne? Also wenn man eben wirklich so klassische Infrastructure as a Service Angebote nutzt, ne? Also was weiß ich, in Azure, ne? Da gibt es nicht so viele Lösungen, die das dann automatisiert umsetzen oder beispielsweise dann in so Hybridstellungen dann Workloads aus der On-Premise-Umgebung, aus dem Datacenter dann in Richtung Cloud schieben oder kurzzeitig wieder zurückholen oder in der Cloud halt mal irgendwie sowas wie eben nochmal so temporäre Kapazitäten dann aufmachen, um sie dann wieder zurückzubauen, sobald dann eben die Lastspitze abgedeckt ist. Nochmal, so viele Lösungen, die das können, gibt's nicht. Also wie gesagt, mir fällt beispielsweise erstmal in dem Zusammenhang nur die Lösung von IBM ein, Turbonomic, die da durchaus von Interesse sein könnte. Ja, aber daneben, da wird's dann schon spannend, ne? Da ist nicht mehr viel. Also ich weiß, Flexera hatte mal eine Lösung, und ich gehe mal davon aus, die haben das auch jetzt in ihrer aktuellen Plattform natürlich irgendwo mit drin. Das war RightScale, aber so im Sinne von Automatisierung ist da nicht so viel vorhanden. Es ist auch extrem schwierig, weil man redet ja dann über Netzwerksegmente, die ja dann auch innerhalb dieser verschiedenen Hyperscaler-Umgebungen definiert sind, und da einfach mal zum Beispiel Instanzen rauszuziehen, woanders hinzuschieben, so in so einem Art Brokerage-Ansatz. Oh, momentan gibt es das Kilo Gigabyte, ja, billiger bei AWS als bei Azure, also wupp, schieben wir mal kurz unsere ganzen Instanzen darüber, ne? Also, wie gesagt, auch das ist so ein bisschen Wunschdenken. Da, wie gesagt, die Entwicklung geht in eine Richtung, dass man sowas zukünftig sicherlich technologisch unterstützen kann. So, das war jetzt viel Text. Kann ja immer viel reden. Ich möchte es jetzt schon fast schon wieder entschuldigen, aber wir kamen ja über den Umstand nochmal. FinOps sagt, ja, oder die Daseinsberechtigung so in der Diskussion hat sich für mich dann so angehört wie, ja, die sind halt da, weil die viel dynamischer sind. Ja? Und dann sage ich, na, aber die Dynamik ist ja schön, aber was hilft's mir? Wie gesagt, ich mache das mal an so einem Beispiel fest. Wer auf seine Gesundheit achtet, na, und bin jetzt auch über die letzten Monate, ich sage jetzt mal, durch so eine kleine physiognomische Veränderung gegangen. Ja, also habe da durchaus ein bisschen Gewicht verloren. Aber ich bin doch auch nicht jede Minute auf der Waage gestanden, um zu sehen, dass ich gerade mal wieder irgendwie gefühlt 15 Kilokalorien verbrannt habe, um dementsprechend jetzt sofort meine Ernährungsweise wieder anzupassen oder eben vielleicht jetzt dann doch irgendwie mal einen Schluck Wasser zu mir zu nehmen. Nochmal, auch ich messe auch nicht aller Sekunden die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit und dann zu entscheiden, ob ich einen Schirm mitnehme, wenn ich aus dem Haus gehe. Ja. Ich glaube, wir sind als Menschen manchmal auch irgendwie so natürlich immer an dem aktuellsten Informationsstand interessiert, und das ist ja irgendwie das Allerbeste, wenn ich derjenige bin, der immer genau weiß, wie es vor einer Sekunde war. Ist aber auch letztendlich teilweise irreführend. Ich möchte das an so einem Beispiel machen, ne? Festmachen, deswegen auch im Sinne von Dynamik und Echtzeitdaten, ne? Immer mit einem Fragezeichen versehen. Ich bin jetzt nicht gänzlich dagegen, aber schönes Beispiel: Schaut mal lange in eine Lampe und macht eure Augen dann zu. Ihr werdet feststellen, dass ihr immer noch einen roten Fleck seht, ne? Das ist so, wie wir sind als Menschen auch eben teilweise gefangen in der Situation, dass wir nicht einfach jetzt, ich sage jetzt mal, die Information vor der aktuellsten Information vergessen. Also wenn ich sozusagen selbst auf so ein System eben schaue, was mir dann eben gerade sagt, guck mal, jetzt ist gerade plus eins und guck mal, jetzt ist gerade minus eins, wird in unserem Kopf eine Vermischung stattfinden, sodass eigentlich die aktuellste Information in unserer Entscheidungsfindung gar nicht mehr so einen enormen Stellenwert hat. Ja. Außer ich packe dann natürlich Technologie wieder rein. Also, ich weiß, ich werde jetzt ein bisschen philosophisch und ich möchte das auch entschuldigen. Ja, also, wie gesagt, ich finde FinOps als Ansatz extrem gut, aber de facto ist es eben, wie dann auch ein Kollege dann in der Konferenzveranstaltung sagt, ist das doch eigentlich IT Asset Management für die Cloud. Und deswegen bin ich auch echt dankbar dafür, dass jetzt bei der nächsten Auflage der ISO 19770-1 dieses Zusammenbringen dieser zwei Themenbereiche vorangetrieben wird. Das ist echt super wichtig, und da freue ich mich auch, dass das dann eben in der Edition 4 dann mit letztendlich aufgenommen wird. Und ich gehe mal davon aus, ich meine, ob wir das Ding dann irgendwann weiter IT Asset Management nennen oder nicht, ne? Oder IT, na gut, IT Service Management werden wir es nicht nennen können, da gibt es eine eigene Norm dafür, ne? Das kann man sich durchaus nochmal überlegen. Aber die beiden Dinge werden und müssen zusammenwachsen, weil eigentlich ist das für mich das Gleiche. Ja? Da könnte man nochmal sagen, hier und da gibt es ein paar kleine Unterschiede. Ja, aber das ist eben dann im Falle eines Falles auch einfach nur eine Interpretationsfrage. Wenn man es auf die grundlegenden Prozesse zurückführt, sind IT Asset Management und FinOps Zwillinge. Ja? Und dann ist es fällt es auch echt schwer, eigentlich zu sagen, wer ist. Und insofern ja, bin ich mal ganz gespannt, eben dann auch die dann hoffentlich baldige Entwurfsversion für die Edition 4 zu sehen. So viel als Zusammenfassung. Ja, sorry, wenn das diesmal ein bisschen philosophisch gewesen ist, aber das mal nur auch so vielleicht als Food for Thought. Also, ja, wer sich mit FinOps auseinandersetzen möchte, der soll das auf jeden Fall tun. Das soll hier kein Bashing sein, im Gegenteil. Ich will nur sagen, ne, wir sollten aufpassen, dass wir immer versuchen, einfach hinter neuen Begrifflichkeiten herzurennen und dann immer zu denken, das ist jetzt deswegen besser, weil Rider jetzt Twix heißt, ne? Und sonst ändert sich nichts. Die letzte Werbung, die ich mal bei Twix gesehen habe, die fand ich auch ganz spannend, ne? Wer dieses zumindest die deutschen Zuhörer kennen. Gab es eine Werbung, ne, welcher der beiden Twix-Riegel ist besser, der rechte oder der linke? Und man muss ja eigentlich feststellen, am Ende schmecken beide gleich. Ne? Also aus Rider wird Twix, da gibt es zwei Riegel und beide schmecken gleich. Genau das ist für mich FinOps und IT Asset Management. Also, insofern schöne Grüße noch aus Okayama und ja, bis bald zur nächsten Folge auf dem Podcast hier IT Asset Management and More. Bis dahin, allen eine schöne Zeit. Ciao.
At Pluralsight, we don't just teach skills. We are building the tech workforce who deliver results fast, accelerated by top-tier content. Lead with confidence. Lead with expertise. Visit us at Pluralsight.com to tap in and learn more.